Hi, hier ist Futsum und ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen bei Diversity FM, der Podcast. Zu dieser ersten Folge im zweiten Jahr. Die letzten Wochen mit dem Rückblick auf das erste Jahr, die vielen tollen Gäste mit den wunderbaren Geschichten und den so wertvollen Perspektiven haben mir sehr, sehr viel Kraft gegeben und vor allem Lust aufs Weitermachen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, heißt es so schön. Und ich freue mich darauf, die vielen Ideen in meinem Kopf umzusetzen, sowie die bereits getroffenen Verabredungen anzugehen. Und ich bin so glücklich, dich auf diesem Weg dabei zu haben. Vom Herzen vielen Dank. In dieser 13. Folge geht es um die Diversity-Dimension Gewicht. Konkreter um Gewichtsdiskriminierung. Seit ich mich das erste Mal damit in der Tiefe beschäftigt habe, war mir klar, dass diese Thematik auch in diesem Podcast Raum finden muss. Jetzt ist es endlich soweit. Dafür konnte ich Ira gewinnen. Sie ist auch bei einer Welt der Vielfalt und hat vor 2 Jahren ihre Diversity-Ausbildung gemacht. Ira verdeutlicht, wie ausgrenzend unsere Sprache ist, beschreibt, was Gewichtsdiskriminierung überhaupt ist, nennt Beispiele dafür und bietet alternative Perspektiven an. Ich wünsche dir viel Freude und viele Lernimpulse.
Ira, ich begrüße dich zu diesem digitalen Podcast-Folge, meine dritte, glaube ich. Ich in Frankfurt, du in Leipzig. Ist schon ein bisschen Distanz, aber die werden wir jetzt aufheben während des Gesprächs hier. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses tolle Thema sprechen. Deswegen, weil ich schon als erstes Mal davon gehört habe, also so richtig, man hat schon immer wieder gehört, aber das war in der Ausbildung von Eine Welt der Vielfalt, so ist der Kontakt entstanden. Und ich war leider bei der Präsentation, als du es vorgestellt hast, nicht dabei. Aber alle waren begeistert davon, so eine Wissenslücke auch irgendwie mal ein bisschen gefüllt zu bekommen. Genau, und seitdem dachte ich, okay, irgendwann. Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt so gut klappt. Und vielen Dank, dass du zugesagt hast.
Ja, gerne. Dann hallo nochmal offiziell von mir. Ich freue mich auch und bin gespannt.
Sehr schön. Genau. Ich steige ja gerne ein. Einmal natürlich eine Vorstellung kurz, dass du ein paar Sätze zu dir sagst, damit die Leute eine Idee haben, mit wem sie gerade zuhören. Und zum Zweiten aber auch deinen Bezug zu dem Podcast Diversity FM, also zu dem Begriff Diversity. Ich habe es ja jetzt gerade schon mit der Ausbildung erwähnt, aber vielleicht gibt es auch andere Zusammenhänge oder Bezüge.
Okay. Ja, also dann fange ich an, mich vorzustellen. Also Ira Schumann ist mein Name. So ganz grundsätzlich, ich komme aus Halle, wohne in Leipzig, also ostsozialisiert. Ich bin tätig im Bereich, bin seit Anfang des Jahres selbstständig und bin vor allem im Bereich Schulentwicklung tätig. Also ich mache so Prozessbegleitung, Fortbildung, das sind so meine Arbeitsbereiche, so ganz grob. Und genau, du hast ja gerade schon gesagt, ich habe diese Diversity-TrainerInnen-Ausbildung gemacht, unter anderem bei dir. Ich habe die 2018, 2019 gemacht, darüber kennen wir uns. Und ja, ich merke auch tatsächlich, dass es für mich der Begriff Diversity, den verwende ich eben genau in diesem speziellen Zusammenhang. Also wenn es um Diversity-Trainings geht oder eben auch um die um den Verein, der die Trainerausbildung gemacht hat, also Eine Welt der Vielfalt. Aber ich merke sonst im Alltag, auch im beruflichen Alltag, ich komme aus der Ecke, klingt blöd, aber ich beschäftige mich seit ungefähr 20 Jahren mit Inklusion. Das ist so mein Zugang auch zum Thema Vielfalt etc. Und mein Begriff ist eher Inklusion. Und damit meine ich aber ganz viel, was, glaube ich, sonst mit Diversity auch gemeint ist. Das heißt, für mich ist der Begriff immer so ein bisschen leer noch, der Diversity-Begriff. Also ich verbinde damit schon auch so Politisches, wie eben also irgendwie mehr Gerechtigkeit, Abbau von Ausgrenzung, Abbau von Diskriminierung und gleichzeitig ist der Begriff für mich natürlich mit so einem Unbehagen verbunden. Und was heißt natürlich? Für mich ist er mit so einem Unbehagen verbunden, weil es eben auch schnell in so eine Kapitalismusrichtung geht, ne? Also irgendwie dann managen wir jetzt halt irgendwie Diversity, um dann irgendwie auch mehr Profit zu machen. Und für mich der politischere oder für mich der mir politisch nähere Begriff ist Inklusion. Und ich arbeite immer mit einem weiten Inklusionsbegriff, der auch gut zu diesem Diversity-Begriff auch passt oder da es sich sehr überschneidet.
Ja, das finde, also ich meine, das mit dem Kapitalistischen und das sozusagen, es nur um Ressourcen geht und marketingmäßig, das ist sehr bekannt, die Kritik. Ein wenig leer, vielleicht kannst du das mal ausfüllen. Leer im Sinne von, also dass Inklusion schon bekannter und klarer ist, für was es steht, könnte man ja auch überlegen, ob das so ist, ob das nicht nur auf eine Dimension meistens verstanden wird. Oder was meinst du mit ein bisschen leer?
Ja, ich glaube, das geht in die Richtung. Also im Sinne von, ich finde den schwerer zu erklären als zum Beispiel diesen Inklusionsbegriff. Hat natürlich auch was damit zu tun, wo habe ich mehr Expertise. Aber ich glaube, viele Leute verstehen überhaupt nicht, was mit Diversity richtig gemeint ist. Und da gibt's also, ja, der ist nicht richtig gefüllt für mich. Oder ich kann den für mich schlechter füllen als andere Begriffe. Ja. Und der hat eben diese Schlagseite hin zu diesem ne, kapitalistischen Thema oder zu diesem, es geht irgendwie um Profit. Und ich glaube, das ist so ein Begriff, also das hat ja auch einen Vorteil, wenn der nicht so extrem gefüllt ist, damit kann man auch viel machen. So, man kann das auch für sich Schwerpunkte setzen. Und gleichzeitig glaube ich eben, wenn wir über Diversity reden, dass wir oft sehr verschiedene Dinge dann meinen. Also jetzt nicht du und ich, wir, sondern irgendwie generell so Menschen, die sich mit Diversity beschäftigen. Und da finden sehr viele verschiedene Sachen drunter statt. Und das, glaube ich, hat auch was mit diesem bisschen Ungefüllten zu tun.
Ja, das stimmt. Und das war ja eine der Motivationen auch. Deswegen, das tatsächlich, ich habe auch lange überlegt, Diversity FM zu nennen. Auch wegen der Ausbildung, aber um das Verständnis, von dem wir auch in der Ausbildung viel gesprochen haben, das auch zu füllen und öffentlich auch zu setzen. Ne? Weil ist ja die Frage, ich meine, ein Begriff ist erstmal eine Hülle, die du füllen kannst, so oder so. Und genau diese Frage von Diskriminierung und auch dem breiten Ansatz und zu dem, was wir heute sprechen kommen, ist ja auch, könnte man auch kritisieren, dass Diversity gleich AGG-Merkmale gleichgesetzt wird. Und ich habe schon soziale Herkunft einmal als Thema gehabt in der Folge mit Netzwerk Chance und Natalia. Und das ist das zweite Mal, dass sozusagen außerhalb der AGG-Dimension, wo vielleicht viele denken, okay, was hat das erstmal mit Diversity zu tun? Und bevor wir dazu kommen, wäre es vielleicht nochmal schön, dass du nochmal beschreibst. Ich meine, das Schöne habe ich auch in der letzten Folge gesagt, wo es um so eine Jahreszusammenfassung ging, dass Diversity so breit ist, was manchmal die sehr komplex macht und sehr herausfordernd, aber gleichzeitig auch so schön ist, dass man sich so ein paar Sachen rausnehmen kann, wo man sagt, okay, hier will ich jetzt tiefer reingehen und das will ich deutlicher machen. Wie bist du zu dieser Dimension gekommen? Warum ist das dein Thema, was dich schon, glaube ich, länger als seit gestern beschäftigt?
Etwas länger, genau. Also es gibt zwei Ebenen, würde ich sagen. Es gibt so diese persönliche Ebene und eine professionelle Ebene. Die persönliche Ebene ist ganz klar, also ich bin dick und ich bin auch, ich habe auch gestern nochmal so nachgedacht, wie lange das so zu meiner Identität gehört. Und ich würde sagen, so seit der Pubertät. Aber letztendlich, also ich kenne auch mindestens eine Situation aus meiner Grundschulzeit, wo es schon diese Zuschreibung gab. Aber ich glaube, ich selbst würde sagen, ich bin vielleicht seit 25, 30 Jahren dick. So, also laufe als dicke Frau durch die Welt. Und das ist natürlich einfach, ne, und erlebe ganz viel Diskriminierung eben auch genau dadurch. Und das ist eben erstmal der Zugang. Und beschäftige mich deswegen eben auch immer mal wieder mit dem Thema, also ohne jetzt zu sagen, ich setze mich hin und mache dazu jetzt irgendwie ein Format oder mache dazu Bildungsarbeit. Aber ich lese dazu relativ viel, habe irgendwie vor Jahren angefangen, irgendwelchen Bloggerinnen zu folgen, die zudem mit dem Thema sich beschäftigen. Also so, also auch in dem Sinne quasi beschäftigt es mich. Und dann rein professionell, also ich habe nochmal nachgedacht, ist das Thema Körper treibt mich schon eine Weile um, professionell. Also ich mache jetzt schon seit knapp 15 Jahren irgendwie immer mal wieder so Workshops oder irgendwie auch so Kurse, Seminare zum Thema Körper. Aber lange nicht zugespitzt auf das Thema Gewicht oder so, sondern eben ganz allgemein Körper. Ich habe viel zum Thema oder mit dem Thema Disability Studies mich beschäftigt, auch im Rahmen, also ich habe mal promoviert, die habe ich irgendwann abgebrochen, aber ich habe mal promoviert und da war einer meiner Zugänge waren eben die Disability Studies. Es ging um Beeinträchtigung, Behinderung in der Arbeit. Und da gibt's ganz viele Ähnlichkeiten also rund um die Diskurse, rund um Beeinträchtigung, Behinderung sind sehr ähnlich. Also nicht an allen Stellen, aber an vielen Stellen ähnlich wie die rund um das Thema Gewicht. Das heißt, auch da nochmal so ein Fokus auf den Körper, aber so richtig, ich überlege auch, ob ich schon explizit Bildungsarbeit zum Thema Gewicht gemacht habe. Nein, ich glaube, das fängt gerade erst an. Und das, was du vorhin erwähnt hast, diese Präsentation, das ist tatsächlich ein Produkt aus dieser TrainerInnen-Ausbildung. Und eigentlich fängt es einen Schritt vorher an. Ich habe 2017 eine Weiterbildung gemacht zum Thema Anti-Bias und aus diesem Anti-Bias-Ansatz. Also wo es auch darum geht, sich mit Vorurteilen auseinanderzusetzen, mit Verzerrungen, mit Diskriminierung etc. Und da fiel mir das schon auf und es ist mir sehr unangenehm aufgefallen, dass auch da das Thema Gewicht oder Diskriminierung aufgrund von Gewicht, von Körperformen keine Rolle wirklich spielte. Es war irgendwie eine sehr, ich fand es eine unangenehme Erfahrung und hatte mich schon, bevor ich die TrainerInnen-Ausbildung, die Diversity-TrainerInnen-Ausbildung angefangen habe, schon damit auseinandergesetzt, dass es wahrscheinlich auch so sein würde. Und wie du ja sagst, also in diesem Diversity-Ansatz, eben in der TrainerInnen-Ausbildung, geht es um diese Merkmale vom AGG. Und dann war für mich halt die Frage, wie gehe ich damit um? Und ich habe mich eben dann entschieden zu sagen, ich versuche das sichtbar zu machen, ne? So das Thema, und versuche irgendwie ja eigentlich ein Stück weit Bildungsarbeit dazu zu machen. Also ein Stück weit über meine Rolle als nur als Teilnehmerin hinauszugehen. Und da kommt diese Präsentation her, auf die du dich auch beziehst. Und ja, natürlich ist jetzt schon länger auch so ein bisschen so im Hinterkopf, mache ich dazu mal was? Jetzt gibt es gerade die Idee, dazu mal einen Workshop aufzusetzen. Ich merke aber gleichzeitig, dass ich auch immer so ein bisschen mich davor drücke und das nicht so richtig verfolge, weil ich nicht weiß, ob ich tatsächlich, also ob ich genau dazu irgendwie Bildungsarbeit machen möchte. Das ist schon nochmal anders als allgemein was zum Thema Diversity zu machen. Ich finde, wenn ich so allgemein zum Thema Inklusion oder Diversity arbeite, also rund um dieses Thema so Vorurteile, Sensibilisierung etc., dann geht es ja erstmal allgemein um dieses Thema. Ne? Und ich bringe mich natürlich als Person da auch rein. Also ich bin da nicht außen vor. Und ich habe aber das Gefühl, beim Thema Gewicht ist es nochmal viel, viel persönlicher tatsächlich. Also, und ich, das kennst du ja auch in so Diversity-Kontexten, Diversity-Trainings, das Thema Widerstand, Abwehr ist meistens oder eigentlich fast immer ein Thema. Also dass eben auch Dinge nicht geglaubt werden oder erstmal abgewehrt werden. Und ich merke halt so, dass ich noch nicht so richtig weiß, ob ich das möchte, wenn es um ganz stark nochmal um meine eigene Diskriminierungserfahrung geht. Und dann eben auch so die Frage, ja, wie kann Bildungsarbeit dazu aussehen, ohne dass es jetzt ein Raum ist, wo ich ständig irgendwie von für mich sehr unangenehmen Erfahrungen erzähle. Also das ist ja auch immer so eine grundsätzliche Diskussion, ne? Wie macht man als Betroffene Bildungsarbeit dazu? Will man das zu den eigenen Diskriminierungssachen? Und hat einen Vorteil, weil man hat irgendwie gelebte Expertise, oder ich habe jetzt zu dem Thema gelebte Expertise, aber natürlich auch, ich beute irgendwie auch so ein Stück weit mich dann nochmal stärker selbst aus, weißt du, was ich meine? Und mache mich einfach viel, viel verletzlicher nochmal, so fühlt sich das an, genau.
Total schön. Ich meine, das wird bei dem Thema der Brust ja auch sehr deutlich, dass das immer, nicht nur hier im Podcast, persönliche Themen sind.
Ja.
Und das ist immer ein Abwägen. Also, weil das ist Leidenschaft. Das ist etwas, was, glaube ich, was einen auch richtig gut macht. Aber natürlich, es macht auch was mit einem, wenn man merkt, okay, für die anderen ist Ignoranz, irgendwie Widerstand und so weiter. Wie geht man damit um? Und du hast ja am Anfang das mit zwischen persönlich und professionell nochmal unterschieden. Das ist so. Es geht ja ineinander über. Nicht oft kann man das so gut trennen. Ich glaube, dass das, also ich meine, anders habe ich mir jetzt vorgestellt, wenn eine nicht schwarze Person, also eine weiße Person zum Thema Rassismus, ein Mann zum Thema Gender, ein Heterosexueller zum Thema, also wer queer und so, wer ein bisschen schräg, ja, geht auch, ist auch wichtig. Bei dem könnte man auch sagen, es wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Ich weiß, dass meine Professorin in meinem Studium gesagt hat, wo ich gesagt habe, sie hat mich total, dass ich mich, da ging es um ein anderes Thema, mich dafür einsetzen muss, nur weil ich dazu gehöre. Aber andere nicht. Ich meinte, die kommt aus der Genderforschung. Mhm. Also so ist das. Mich hat das auch die letzten 50 Jahre immer wieder aufgeregt, aber es wird niemand anders machen. Ja, und das war für mich sehr eindrücklich, kann man kritisieren, aber am Ende ist es, wenn man sich dann schaut, schaut immer so. Ja. Allein diese Präsentation hat ja schon was bei uns ausgelöst. Ja. Also ich meine, wir werden auch gleich schon, jetzt meine ich mit uns eine Welt der Vielfalt, kann man auch schon weiter sein, aber so überhaupt Impulse zu setzen, ist total wichtig. Aber gleichzeitig zu schauen, auch wo muss man sich schützen, um diesen Prozess. Ich bin mal gespannt, wohin das gehen wird bei dir. Also ob du sagst, nee, ich gehe jetzt damit rein und mach mal ein paar Versuche, oder sagst, ich mach's anders oder andere machen, so, das ist auch okay.
Mhm. Genau, ja, auf jeden Fall. Ja, und einfach noch als Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ich merke, also zum Beispiel beim Thema Rassismus, ne, ich merke, ich bin auch immer sehr irritiert, wenn da eben weiße Menschen durch die Lande tingeln. Und vor allem, ja, das ist ja die zweite, also wenn es mal passiert, okay, also ne, so, aber wenn das ständig so ist, dann ist ja auch immer die Frage, wer verdient damit Geld? Das ist ja dann die Ebene. Und gerade im Bereich irgendwie Antirassismus kann man ja in manchen Bereichen inzwischen auch relativ gut Geld verdienen, wenn man von Firmen gebucht wird und so. Und natürlich, und genau, und wenn ich jetzt auf die Kategorie Gewicht, Körperform etc. übertrage, würde ich sagen, also ich hätte ein großes Unbehagen und eine große Irritation, wenn da jetzt auf einmal dünne Menschen auf einmal dieses Thema für sich beanspruchen und damit oder nur dünne Menschen das machen. Das schon, genau, und gleichzeitig so dieses, ja, also was du auch sagst, sich selber schützen. Ne? Also es ist ja auch irgendwie dann eine Form von Aktivismus und ich kann irgendwie auch nicht jeden Tag Aktivistin sein. Und da also auch eine gute Balance zu finden, also wie oft kann ich das machen, in welcher Tiefe und was brauche ich aber auch wieder an Zeit danach, um andere Sachen zu machen und eben nicht nur das zu machen. Genau, ja.
Und immerhin hast du hier an der Stelle auch zugesagt, darüber zu sprechen und das auch öffentlich und sichtbar zu machen. Total gut und total schön. Aber was ist aus deiner, jetzt meine, bei Gewichtsdiskriminierung ist, glaube ich, wie bei vielen anderen Sachen auch, ist meine Frage, was ist für dich und gibt es etwas, wo man sagen kann, naja, die Community, die sich damit beschäftigt, hat ein relativ einheitliches Bild da, was Gewichtsdiskriminierung, was dazugehört?
Ich fange mal von hinten an. Also ich glaube, das mit der Community ist glaube ich, noch genau so ein Thema. Ich habe den Eindruck, also es gibt inzwischen immer mehr Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Menschen, die auch über Social Media zum Beispiel lauter werden, sichtbarer werden. Da passiert was, definitiv. Und gleichzeitig hätte ich gerade das Gefühl von, also ich weiß nicht, ob ich von Community sprechen würde. Also es ist doch irgendwie noch, ich nehme es als noch sehr vereinzelt wahr. Aber genau, also der Begriff der Gewichtsdiskriminierung, ich bin auch mit dem Begriff nicht 100% glücklich, weil er eben erstmal auf den ersten Blick ja so tut, als, also ich glaube, es war in der Präsentation auch drin, da gibt es eine Definition von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, die nochmal ganz klar sagen, es meint eben Menschen mit hohem Gewicht. Ne? Oder es geht um diese Diskriminierung, es geht eben nicht darum, vor allem über Menschen zu reden, die eben sehr, sehr dünn sind zum Beispiel. So, also das ist nicht so der Fokus, sondern es geht um Menschen mit einem, die in der Norm oder von der Norm nach oben hin abweichen quasi. Also und deswegen, ich finde den so unscharf. Ich finde, andere Begriffe sind vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, also ich würde immer so Fat Acceptance, Fat Politics, Fat Liberation sind andere Begriffe, die das nochmal so ein bisschen klarer machen. Aber das ist ja eben auch gerade ein Feld, was sich findet. Also für mich wäre es tatsächlich, wenn wir drüber sprechen, die Diskriminierung von dicken Menschen, dickfetten Menschen, das wäre so das, was ich darunter unter Gewichtsdiskriminierung verstehe.
Und ist es, also ich meine, die Frage ist ja, was ist, wenn man öffentlich, also wenn man sagt, okay, dick, fett, was ist deine Beobachtung, wie überhaupt dick verstanden wird, öffentlich, gesellschaftlich, wie über Menschen gesprochen wird, die zu dieser Kategorie sich selber beschreiben oder vor allem oft auch da reingedrückt werden.
Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Diskrepanz, also wie Menschen, die sich auch für das Thema engagieren oder damit kritisch auseinandersetzen, wie die sich benennen und wie aber auch in der Öffentlichkeit irgendwie Körper, wie zum Beispiel meine Körper, benannt werden. Also in der Öffentlichkeit ist mein Eindruck, dominieren immer noch so Begriffe wie, also entweder übergewichtig, ist so ein Klassiker, oder aber eben oft adipös, wobei oft auch überhaupt nicht klar ist, dass das tatsächlich also wertende Begriffe sind. Das sind ja eben keine neutralen Begriffe. Im Sinne von adipös ist ein Begriff, der irgendwie was pathologisiert. Also der sagt quasi, eine bestimmte Körperform wird mit krank sein, Krankheit irgendwie gleichgesetzt, übergewichtig ist, ruft immer schon diese Norm auf. Also das sind so die Begriffe, die, wenn ich jetzt dazu was lese, also was jetzt quasi nicht jemand geschrieben hat, der die mit dem Thema sich schon länger auseinandersetzt, dann dominiert übergewichtig adipös. Aber in den, also genau, und Menschen, die sich aber damit beschäftigen, also im englischsprachigen Bereich dominiert einfach der Begriff Fett, aber auch Plus Size ist relativ oft zu finden. was ja auch schon wieder ein schräger Begriff ist. Ja, da geht es um Kleidergrößen. Also sich da so, also ich merke, dass ich verstehe, warum der Begriff verwendet wird. Ich finde es aber auch schräg. So, und im deutschen Bereich würde ich sagen, ja, so dick und fett sind so die Begriffe. Für mich selbst würde ich dick verwenden. Und was ich auf keinen Fall tatsächlich verwende oder was auch viele Menschen ablehnen, die sich damit für dieses Thema engagieren, sind solche Begriffe, die das Thema so beschönigen, also so mollig oder diese Rubensfigur, also diese ganze Richtung, wo man dann irgendwie nicht dick sagen möchte. Ne? Und um auch vielleicht so zu tun, als wäre das nicht schlimm.
Was für Begriffe zum Beispiel?
Also mollig, kurvig, Rubensfigur, das sind so diese Begriffe, die aber in Alltagsunterhaltungen ganz viel immer noch aufgerufen werden. Wenn Menschen irgendwie über dieses Thema reden wollen, aber auch niemanden auf die Füße treten wollen, weil es ja immer so die Annahme ist, das ist was Schlimmes. Ne? Also dick sein ist was Schlimmes, das ist ja so diese Grundidee. Und diese Begriffe wie mollig etc. finden da auch noch viel, viel Raum oder viel Verwendung.
Und das heißt, würdest du es deswegen ablehnen oder lehnen das deswegen viel ab, weil es eine Verniedlichung ist oder geht es darum, also, was sich daran stört?
Also was wie mollig oder kurvig oder so würde ich ablehnen, weil es irgendwie so tut, als gäbe es was man da nicht benennen dürfte. Also als müsste man irgendwie genau sehr verniedlichende Formen verwenden für was aber eigentlich, also erst würde sagen, dick sein oder fett sein ist ja einfach nur eine bestimmte Körperform oder bestimmte Körperformen, die dahinter sprechen und hinter liegen. Und das sind keine, das ist erstmal quasi, also das ist nichts Schlimmes. Und wenn man halt sowas wie mollig sagt, dann will man ja irgendwie schon wieder was Bestimmtes abfedern, ist mein Eindruck. Also was wir sprechen.
Könnte gut gemeint sein.
Ja, genau.
Könnte gut gemeint sein, ist aber sozusagen eine Wirkung.
Ja. Genau, das trifft es ganz gut tatsächlich. Ja, genau, gut gemeint, aber dahinter steckt eben ganz viel und auch ganz viel schräge Annahmen eigentlich, auch, würde ich sagen.
Und das heißt, ich meine, ich merke das ja selber, dass man sich manchmal vor diesem Begriff so drückt, dick zu sagen oder fett zu sagen, weil schon abgespeichert ist, es ist beleidigend. Ja,
ja, genau.
Und kannst du das vielleicht noch ein bisschen, du hast dich ja länger beschäftigt, ich bin jetzt auch erst in den letzten Tagen stärker jetzt darüber nachgedacht, aber woher das kommt, also dass einfach dick und fett für Beleidigung steht und andersherum wäre vielleicht eine Konsequenz daraus, das eben nicht zu machen. Also genauso, wenn ich sagen würde, ich bin schwarz oder ich bin Frau oder ich bin schwul oder ich bin so. Sagen wir, das ist auch eine Dimension. Und wie kriegen wir das raus wieder aus dieser sehr negativen, konnotierten Bereich?
Also warum das überhaupt ein negativer Begriff ist? Ich glaube, also dick sein ist einfach was extrem negativ belegt ist. Dick, fett sein. Also es gibt ja, ich hab auch noch mal vorhin danach geschaut und habe aber bei Google nur ganz, ganz gruselige Sachen gefunden. Es gibt auch so Forschungen dazu, wo Menschen irgendwie befragt werden. Also ich glaube, es gibt sogar eine Studie, die sagt, dass Menschen lieber weniger lang leben, als dick zu sein. So. Also wo klar ist, also es gibt irgendwie ganz, ganz viel, das ist so, dass niemand möchte dick sein. Ne? So, das ist was ganz Schlimmes. Also ich glaube, es gibt so diese, so eine ganz verbreitete Idee von, also auch diese Idee von sich gehen lassen, da hat sich jemand gehen lassen, da kümmert sich jemand nicht um sich selbst. Also so bei Dicksein schwingt so ganz viele Ideen von Versagen mit. Ja, da hat jemand irgendwie nicht richtig aufgepasst. Und auch natürlich Dicksein wird mit Faulheit ganz stark verbunden. Und ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo Leistungsfähigkeit extrem wichtig ist. Und also sprich, niemand möchte dick sein. So, ich glaube, darauf basiert ja auch ganz viel von der Diskriminierung oder von dem, worunter dicke Menschen so leiden. Und klar, und dann wird natürlich, also was heißt natürlich, dann ist halt sowas wie dick sein, fett sein oder solche Begriffe sind dann eben auch erstmal, sind dann eine Beleidigung, weil ja dieses Dicksein schon als was sehr Negatives gesehen wird. Immer noch, also hauptsächlich in der Gesellschaft, würde ich sagen.
Das ist total spannend, weil ich mir jetzt immer mehr, also umso länger ich dir zuhöre, Beispiele einfallen, wo im Kleinen immer wieder diese Norm, also dass Menschen, das um einen herum immer wieder, auch nicht, würde mich auch dazu zählen, immer wieder sagen, naja, also Hinweise wie, ach, du hast ja zugenommen, oh, was ist denn da passiert, ach, gehst du zum Sport. Was jetzt viele machen, ist dieses Intervallfasten, wo viele anscheinend davon sehr begeistert sind, dass das eine Wirkung erzielt und so weiter. So, und das nehm ich oft unkritisch hin und sage, ist ja interessant, wie machst du das? Ja, so. Und wie spiegelst du darauf? Also auf diesen Trend, dass man sozusagen ganz oft in dem Alltag, ohne dass man sozusagen das so reflektiert, eigentlich immer wieder, das Ziel ist ja dann, den Maßstab, also sozusagen ein Teil der Norm zu sein.
Genau, also ganz grundsätzlich würde ich sagen, also ne, was jemand mit seinem, ihrem Körper macht, ist, das ist quasi Sache der Person. Also ich würde immer so sagen, dass mich geht es nichts an, was andere Menschen mit dem Körper machen, und andere Menschen geht es nichts an, was ich mit meinem Körper mache. Also da ist eine klare Grenze. Von daher, wenn Menschen für sich sagen, ich möchte das hier ausprobieren, ich möchte das machen, für mich funktioniert das, ich möchte jeden Tag 2 Stunden zum Sport gehen, etc., sollen sie machen. Das ist auch völlig in Ordnung und ist legitim. Schwierig wird es ja da, wo solche Ideen dann zur Norm werden auch. Also wo das einfach ganz klar ist, dass man das macht und es wird gar nicht hinterfragt. Dann eine zweite Frage war, wie damit umgehen oder wie man darauf reagieren könnte. Also ich würde den Unterschied, genau, also was ich tatsächlich für mich nicht mehr möchte und was ich nicht mitmache, ist dieses Reden, genauso solche, also Reden über Diäten, über Gewichtsreduktion. Also es gibt den Begriff Diet Culture, dass wir in einer Diet Culture, also in einer Diätkultur leben, weil das einfach so vorausgesetzt ist, diese Idee, dass alle Menschen dick sein doof finden und keiner möchte dick sein. Und dass man natürlich deswegen auch da einfach so ständig darüber redet, also es natürlich auch ständig darum geht, wie kann ich Gewicht halten, wie kann ich Gewicht reduzieren, und dass das so ein Smalltalk-Thema auch ist. Also das kennst du ja, also wenn du sowas schilderst, kennst du das wahrscheinlich auch. So wie Menschen über das Wetter reden, reden sie halt auch darüber, dass sie, ich habe zugenommen, ich habe abgenommen, ich mache jetzt das, etc. Und das ist ein total verbreitetes Thema. Und ich glaube, der erste Schritt wäre für mich, das überhaupt erstmal rauszuholen aus diesem, was machen, also einfach mal das zu benennen, was machen wir hier eigentlich gerade. Ja, so. Und vielleicht auch, ich glaube, für viele Menschen ist ein Weg, auch für sich dann eine Grenze zu ziehen, gerade Menschen, die ja selber betroffen sind, zu sagen, ich, also um mich herum bitte diese Gespräche nicht, weil es mir damit nicht gut geht. So, also weil gerade für jemanden wie mich, also jemand als dicker Mensch, ich kriege ja ständig in solchen Gesprächen die Botschaft, dass mein Körper wird ja ständig abgewertet und eigentlich auch nicht nur mein Körper, sondern ich kriege ja ständig die Botschaft, so wie du möchte ich nicht aussehen. Und das ist natürlich das Recht der Person. Aber das sind halt ziemlich krasse Botschaften auf die Dauer. Und die Botschaft ist natürlich auch immer so, dick sein ist weniger wert. Ne? So, Menschen, die dick sind, sind weniger wert. Das heißt, da überhaupt erstmal hinzugucken, was machen wir da, was sagen wir da eigentlich gerade, wenn wir sowas sagen.
Das ist ja, also ich meine, wenn man, also wie gesagt, umso länger ich darüber rede und auch nachdenke, wie subtil, aber auch sehr, sehr, sehr offen das ausgetragen wird, dass das nicht normal ist, dass es krank ist, so schnell wie möglich behoben werden muss. Und das, was du gesagt hast, Schuldvorwurf, du bist dran schuld, du machst was falsch in deinem Leben. Wir kennen ja auch Studien, wo Menschen gewisse Körpergröße vom Auftreten in Managementpositionen auch gesehen werden. Also wir reden ja auch von Role Models. Wo sind eigentlich die Role Models, wenn man in die Politik reinschaut, in die ins Fernsehen reinschaut? Das ist, glaube ich, also was ich mir denke, so gerade ist so heftig. Also wie unreflektiert das einfach auch, also unproblematisch, dass wir einfach sehen und sagen, ja, das gehört dazu. Und auch, nee, ich meine, das ist ja auch so, dass Medizin, ich weiß gar nicht, ich habe mich jetzt noch nicht so stark damit beschäftigt, aber inwiefern Medizin auch sagt, es gibt ja diesen, wie heißt der, Body-Index.
Dieser BMI?
Ja, genau, Body-Mass-Index. Also das sind ja alles Instrumente, wo man selbst sagt, oh, ich bin drüber, ich bin leicht drüber, ich bin so, ich gebe, also, und dann sagt der Arzt dir oder die Ärztin sagt dann, du musst drauf achten, machen Sie eine Diät. So, damit sie immer. Findest du das aus medizinischer Sicht auch sehr unverantwortlich, allein an so Kennziffern, das deutlich zu machen, ob Menschen gesund oder ob sie krank sind?
Unverantwortlich. Also ja, ich glaube, ich finde es, ich weiß nicht, ob unverantwortlich gerade mein Begriff ist, aber ich finde das natürlich ich finde es hochgradig problematisch tatsächlich. Ich finde, also ein großer Diskriminierungsbereich ist das der Bereich Medizin. Also viele dicke Menschen gehen nicht gern zum Arzt. Und es gibt ja auch in der Präsentation hast du ja auch gesehen, es gibt auch ein zum Beispiel Forschung dazu, dass zum Beispiel bei dicken Frauen, dass die häufiger an sowas wie, ich weiß gar nicht, ob es Gebärmutterkrebs oder so war, sterben. Also das ist eine Studie aus den USA, weil, oder dass der viel, viel später entdeckt wird. Oder dass wir zum Beispiel, es gibt auch Forschung dazu, dass Essstörungen, also auch dicke Menschen haben Essstörungen und nicht wenige dicke Menschen haben Essstörungen, dass die oft viel, viel später erst behandelt werden. So, weil dicke Menschen gehen oft später zum Arzt mit bestimmten Themen, weil sie da eben viele diskriminierende Erfahrungen machen. Und das ist, ja genau, dass es tatsächlich problematisch ist, dass MedizinerInnen ja einfach einen Auftrag haben. Also wenn jetzt Person X auf der Straße mich diskriminiert, ne, auch schwierig, möchte ich auch nicht, ist nicht schön. Wenn ich aber zu jemandem gehe, die in der professionellen Rolle da ist und die den Auftrag hat, also dafür zu sorgen, dass ich irgendwie gesund werde, gesund bleibe oder so gesund wie möglich sein kann und mich gut bewegen kann etc., und diese Person hat ihre eigenen Vorurteile nicht reflektiert und glaubt eben genau diese Sachen. Also sowas, es gibt, ich führe es nicht weiter aus, aber zum BMI gibt es inzwischen ziemlich viel kritische Literatur auch. Also gibt es einiges also so kann man einiges nachlesen. Das ist also kein geheimes Wissen, dass das auch eine sehr, sehr willkürliche Maßeinheit quasi ist, oder eine sehr willkürliche Idee ist, auf Körper zu schauen. Und ja, von Medizinerinnen erwarte ich natürlich, dass sie sich da irgendwie auch fortbilden und sich damit auseinandersetzen und eben nicht einfach die gleichen Vorurteile haben wie Person X hier der ich auf der Straße begegne. Und in dem Sinne vielleicht schon unverantwortlich, weil sie halt ihrem Auftrag nicht nachkommen. Und ja, ich würde sagen, unprofessionell wäre vielleicht da eher mein Begriff. Also ich finde ganz viele Medizinerinnen unprofessionell, wenn sie dann eben auch einfach diese gleichen Bilder reproduzieren, die Menschen ohne medizinisches Wissen auch irgendwie reproduzieren. Dazu als Literaturempfehlung, das ist in der Präsentation auch drin, es gibt einen Artikel, der auch in einer bestimmten, also sag ich doch Community, in einer bestimmten Community relativ viel rumgereicht wurde. Das ist der von Michael Hobbs zur irgendwas zum Thema Obesity Epidemic oder so. Und da geht er nochmal ganz stark auf das Thema, auf die medizinische Community ein, wo er sagt, Mensch, wir wissen seit Ende der 50er Jahre, wissen wir zum Beispiel, dass für fast alle Menschen kann es nicht gelingen, Gewicht dauerhaft zu reduzieren. Das ist also ein Wissen, was wir seit über 60 Jahren haben. Und trotzdem ist das immer noch die Nummer 1 Empfehlung für dicke Menschen. Und sogar die Voraussetzung für andere medizinische Eingriffe zum Beispiel oder so, also dass ein Gewicht reduziert wird. Und ja, und das ist natürlich, also wenn ich mir überlege, was für einen anderen Bereich haben wir in der Gesellschaft, wo wir schon so lange ein bestimmtes Wissen haben, ein bestimmtes medizinisches Wissen und wo wir das einfach ignorieren. Und von daher ist das natürlich hochproblematisch, weil da geht es am Ende um Leben und Tod.
Ja, total, teilweise auf jeden Fall. Was ich spannend fand, dass du jetzt nochmal den intellektuellen Ansatz auch nochmal deutlich gemacht hast und auch da Zusammenhänge siehst, dass bestimmte Gruppen bzw. bestimmte Dimensionen, die zusammenkommen, dann nochmal stärker davon betroffen sind, beziehungsweise das Wichtige ist, es auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen.
Also für mich selbst ganz oben auf ist immer wieder so der Zusammenhang mit der Kategorie Geschlecht natürlich. Also ich würde eben auch von mir immer sagen, ich bin nicht nur dicker Mensch, ich bin dicke Frau, weil ich glaube, dass diese zwei Sachen zusammen auch wichtig sind. Also im Sinne von, ja, also wenn ich mir angucke, weibliche Sozialisation, worum geht's da? Da geht's irgendwie darum, angepasst zu sein, brav zu sein, nicht so sehr aufzufallen, fleißig zu sein auch und nicht so zu stören. Also Frauen, die irgendwie stören, die Raum einnehmen, die wütend sind, das ist nicht so das Ideal. Während Männer dürfen eher Raum einnehmen. Also diese Frage, wer darf Raum einnehmen in Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen, quasi über Körper, aber auch vielleicht über sowas wie Raum beim Sprechen etc. Also das ist vergeschlechtlicht. Und dann eben ich merke tatsächlich, dass also mir ist immer wieder sehr bewusst, dass ich auch nicht der Norm als Frau entspreche. Ich kann, egal wie ich mich verhalte, ich nehme schon allein dadurch, dass ich da bin und wie ich da bin, nehme ich Raum ein, der mir eigentlich nicht zusteht als Frau oder wo ich zumindest das Gefühl habe, die anderen merken, dass ich den Raum einnehme ich kriege auch manchmal Reaktionen, wo ich merke, da stört es gerade jemanden, dass ich so viel Raum einnehme, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, nur dass ich da bin. Also dieses dieses Thema Geschlecht, also zum Beispiel, also klar, verschlechtlicht ist ja dieses Thema, wer geht wem aus dem Weg, also auf dem Gehweg an Bahnhöfen oder so, ja. Also mal zu beobachten, wer weicht wem aus. Und es weichen eigentlich fast immer
nur Männer vorne.
Das war ein Privilegien-Thema von so.
Total
spannend tatsächlich, wer beansprucht auch Raum, wer beansprucht oder wer kann das beanspruchen, dass Menschen aus dem Weg gehen. Und das sind eher Männer und das ist total, also generell spannend, dass als jemand quasi als Frau nicht aus dem Weg zu gehen. So, also das macht manche Männer richtig wütend. Und dann habe ich das Gefühl, so wenn ich das als dicke Frau dann eben auch nicht aus dem Weg gehe oder manchmal nicht aus dem Weg gehen kann, weil es einfach voll ist, dann habe ich den Eindruck, dass das macht manche nochmal extra sauer. Also auf der Ebene würde ich sagen, ist Geschlecht einfach für mich nochmal, da überkreuzt sich sehr stark was, aber natürlich auch eben das Thema Hautfarbe, Ethnizität etc., wie du es nennen willst, also es gibt ja auch so ein Klischeebild, ne? Also dieses, oder anders, Dünnsein ist mit Weißsein auch nochmal anders verbunden zum Beispiel. Also ganz verschiedene Ebenen. Also es gibt das Klischeebild von, dass dicke Frauen oder dass schwarze Frauen eher nochmal dick sind. Also da gibt es auch gerade im US-amerikanischen Kulturraum ja auch nochmal, also so eine kulturelle Erzählung, so die auch, ich habe letztens gerade einen Artikel gelesen, da ging es darum, in bestimmten 90er-Jahres-Sitcoms, dass da oft so eine Rolle war, eine dicke, schwarze Freundin, die halt einfach dafür da war, halt witzig zu sein, aber sonst irgendwie nicht groß eine Rolle spielte. Also da gibt es nochmal so Sachen. Und es gibt, da habe ich aber noch nicht genauer hingeschaut, also es gibt tatsächlich gerade sogar letztes Jahr als eine Forschungsarbeit, glaube ich, erschienen, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Fearing the Black Body, glaube ich, gibt auch spannende Podcasts zu, wo auch die Autorin interviewt wird, kann ich sehr empfehlen, wo sie auch einfach nochmal diese Geschichte, wo sie sagt, die heutigen Körpernormen, also ich glaube auch BMI und sowas, das hat einfach auch, das hat auch eine Geschichte in sowas wie, also hat eine rassistische Geschichte tatsächlich auch, also wo es auch schon, sowas wurde auch benutzt, um eben weiße Menschen von nicht weißen Menschen abzugrenzen. Also da gibt es krasse Verschränkungen, genau, und dann eben natürlich auch sowas wie, hatte ich glaube ich auch in der Präsentation drin, sowas wie eben Klassismus und Gewichtsdiskriminierung spielt auch, also auch das spielt oft zusammen, wenn ich halt, wenn dicke Menschen oft als faul interpretiert werden, dann sind wir da in einem Bereich, wo, also ne, Menschen, die irgendwie, wenn wenig Geld haben oder der Klassiker ist immer der Begriff bildungsfern, die so gelesen werden oder so, also denen das zugeschrieben wird, die werden ja auch oft als faul irgendwie gesehen. Ne? Und das ist natürlich auch so ein Klischeebild von armen Menschen, ist so der dicke Mensch in Jogginghose, der den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt. Und also da kommen so Sachen zusammen und bestärken sich, verschränken sich miteinander. Genau, also das ist, von daher, wenn wir über Dicksein nachdenken und über Gewichtsdiskriminierung, ist es gut, auch immer hinzugucken, nochmal, was für Diskurse überkreuzen sich da, was für Merkmale verschränken sich da auch in einer Person. Genau.
Total. Also in dem Moment, wo du sagst, poppen da ganz viele Bilder auch auf. Also die Verschränkung, die soll man deutlich machen. Gerade wenn du sagst, als Frau, dicke Frau, oder mit Armut, was assoziiert wird, das passt ja zu dem, die leisten zu wenig. Das passt einfach wunderbar rein in das Gehirn, als Beweis dafür, dass sie es jetzt aufgegeben haben. Und gar nicht wollen und so weiter.
Ja, genau.
Und ich meine, jetzt ist es ja so, dass das wahrscheinlich die größte Schwierigkeit ist bei diesem Thema, wenn man sich die Diversity-Dimension ein bisschen anschaut, gibt es ja auch so ein Ranking, ne? Also für welche Dimension es eine gewisse Aufmerksamkeit gibt, auch im Sinne von, du musst nicht mehr großartig erklären, dass das Thema wichtig ist. Ich meine, wenn wir überlegen beim Thema Rassismus, was in den letzten Jahren oder gerade in diesem Jahr nochmal deutlich geworden ist,
ja.
In der Regel musst du nicht mehr darüber sprechen, dass es Rassismus gibt. So. Mhm. Immer noch irgendwie, aber da ist, glaube ich, also kann man wirklich nicht mehr helfen. So. Und ich glaube, das kann ich mir vorstellen zumindest, dass die größte, also wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, was kann man tun? Dann kann ich mir vorstellen, und das wäre die Frage auch an dich, erstmal auch ein Bewusstsein wahrscheinlich zu schaffen für dieses Thema. Oder würdest du ganz woanders ansetzen?
Also wenn ich da hinschaue, quasi, wo ich eh tätig bin und wo ich auch so mein Tätigkeitsfeld sehe, würde ich sagen, ja, also erstmal Bildungsarbeit zu dem Thema. Also und wir reden ja auch deswegen heute über dieses Thema, weil ich eben in der Ausbildung das Thema dann einmal nochmal explizit thematisiert habe und dazu auch einen Vortrag gemacht habe und weil ich auch hinterher gegenüber einer Welt der Vielfalt das auch nochmal thematisiert habe oder immer mal wieder, wir sind dazu im Gespräch, was kann dazu passieren. Das heißt, also ja, ich würde sagen, für mich ist ein Ansatzpunkt, jetzt einfach, weil ich da jetzt auch gerade bin, dass also Menschen für das Thema nochmal zu, ja, eine Aufmerksamkeit bei dem Thema zu erzeugen, bei Menschen, die in dem Bereich Diversity oder Inklusion tätig sind, so, also die selber da wieder Multiplikatoren, Multiplikatorinnen sind, und natürlich generell auch Bildungsarbeit bei anderen Menschen. Also ich denke immer sowas wie, ja, eigentlich auch im medizinischen Bereich bräuchte es nochmal viel, viel mehr Fortbildung bei Krankenkassen etc. Also, und ja, ich glaube, der große Schritt ist erstmal überhaupt diese, ich habe es Erzählungen genannt, oder ich nenne es gerne Erzählungen, diese gesellschaftlichen Erzählungen über Dicksein erstmal zu, also die überhaupt erstmal aufzurufen und zu irritieren vor allem und zu sagen, nee, Moment mal, das sind halt, ja, also wir tun immer so, als wäre das wahr und als wäre das total natürlich, aber das sind bestimmte Erzählungen, auf die wir uns geeinigt haben oder die wir immer wieder reproduzieren. Und übrigens ist hier ganz viel Diskriminierung drin. Also das ist für mich ein großer Ansatzpunkt. Und natürlich auf der politischen Ebene ist der große Ansatzpunkt, das ins AGG zu kriegen. Es gibt aber eben die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Wenn man da auf die Website geht, da ist, glaube ich, auch direkt als erstes kann man sehen, dass es jetzt, ich glaube, demnächst eine Petition geben soll, wo es genau darum geht, dass eben dieses Merkmal auch ins AGG aufgenommen wird. Weil natürlich auch dann die Handhabe nochmal eine ganz andere ist. Ne? Das eine ist ja, ich kann Bildungsarbeit machen ohne Ende, andere dicke Menschen auch. Aber wenn dann sowas möglich ist, wie, das erwähnt, glaube ich, auch die Website von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, es gab vor 3 Monaten ungefähr diesen Fall von dieser Hotelbesitzerin irgendwo im Norden, in Norddeutschland, die eben explizit keine dicken Menschen bei sich im Hotel haben wollte. Also sie machte dann irgendwie eine bestimmte Gewichtsgrenze auf, also weil sie hat so schöne Möbel und sie möchte nicht, dass die Möbel kaputt gehen. Und das ist möglich. Also, ne, also ich habe, also keine, es gibt keinerlei rechtliche Handhabe gegen diese Hotelbesitzerin, weil das einfach gar nicht rechtlich möglich ist, gegen Gewichtsdiskriminierung vorzugehen. Also ich glaube, das wäre das zweite große Feld.
Ja, total. Also das mit dem, was du sagst, Bildungsarbeit ist immer wichtig, aber hier glaube ich erst recht, um gerade, glaube ich, da vielleicht anzusetzen, die diese Bilder reproduzieren. Ich meine, viele von uns nehmen die einfach und teilen die auch mit, aber es gibt einfach, es ist ein strukturelles Problem. Und es gibt gesellschaftliche Player, also wenn die sozusagen sich schon zurücknehmen, wenn sie es überdenken würden, wenn sie merken, okay, das ist problematisch, dann würde dem schon viel geholfen. Und das Zweite ist, was du sagst, tatsächlich politisch zu werden. Das Thema Diversity geht gar nicht ohne politisch. Und das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, ob es, eigentlich könnte ich mir die Frage auch sparen, dass es ein Teil vom AGG, von den AGG-Dimensionen wird, natürlich. Und ich habe schon die ganze Zeit darüber mal nachgedacht, und vielleicht müssen wir auch mal dazu, mit der Antidiskriminierungsstelle, wobei die jetzt auch nicht dafür verantwortlich ist. Ich meine, das ganze Problem mit diesem AGG ist ja schon die Begrifflichkeit, wir reden von Gleichbehandlung, nicht von Diskriminierung. Man hat das auf 7, 6 Kerndimensionen reduziert. Andere Länder haben bis zu 20 Dimensionen. Also wir haben im deutschen Kontext, so sind wir daran gewöhnt, naja, die sollen halt froh sein, dass sie jetzt über Diversity und dass sie das rechtlich haben. Und dann sollte man das so den Ball so flach wie möglich halten. Aber und das glaube ich auch im Diversity-Kontext manchmal so ist. Ja, es ist halt so, es ist schon komplex genug, lass es sich doch komplizierter machen. Was ein Widerspruch zu dem ist, zu dem wir uns einsetzen. Das wäre für uns als Organisation eine Welt der Vielfalt auf jeden Fall noch ein Impuls. Ich finde es wichtig, aber auch zu diskutieren und nicht einfach zu setzen, sondern wir müssen, glaube ich, einen Diskussionsprozess da schaffen. Und so. Und das Zweite ist, dass dadurch, glaube ich, auch deutlich wird, wie die Widerstände sind und woran die sind. Also, weil ich meine, wenn du rechtlich hast, ich meine, das ist einfach nicht nur in Deutschland, das ist einfach so, wenn du dich rechtlich auf etwas besinnen kannst, dann heißt es nicht, dass das Problem gelöst ist, aber da ist etwas, was immerhin helfen kann, wie bei dem Beispiel, was du genannt hast. Und wir merken ja in den anderen Bereichen in den letzten 10 Jahren nicht viele, aber ein paar Erfolge konnten wir erzielen, Und das liegt auch an ein paar anderen Rahmenbedingungen, warum es noch nicht so wirklich gepusht wird. Es gibt nicht genug Beratung, es gibt nicht genug Möglichkeiten, sich rechtlich da wirklich auch damit zu beschäftigen und, und. Also von daher finde ich total toll, dass es nochmal auch so benannt wird und wir sagen, wir brauchen hier politische Ansprachen auch auf anderen Ebenen eine Lösung. Gibt es andere Aspekte, wo du sagen würdest, okay, wie könnten wir auch sozusagen rauskommen? Was kann auch ich machen als Individuum? Und auf was könnte ich achten, dass wir, keine Ahnung, in 10 Jahren wieder darüber sprechen, dass sich da etwas verändert hat und dicke Menschen sich auch wohler fühlen in dieser Gesellschaft?
Das ist jetzt natürlich das Umgedrehte von der Bildungsarbeit, also sich einfach da selber weiterzubilden. Und das fängt, also das ist ja der Klassiker in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen. Also wenn ich jetzt mal annehme, dass ganz viele Menschen, die sich diese Frage stellen, selbst eher tatsächlich dünn sind, oder Klammer auf, es gibt manchmal so einen Widerstand auch gegen dieses, gegen die Annahme, dass Menschen dünn sind, oder so, das war auch ein Thema in der TrainerInnen-Weiterbildung, weil natürlich gerade viele Frauen auch nicht mit dem, also viele Frauen, die nicht dick sind, trotzdem nicht mit dem Gefühl durch die Welt laufen, dass sie dünn sind, weil sie ja auch ständig von Gesellschaft gesagt bekommen, dass ihr Körper nicht in Ordnung ist. Also viele Männer auch, aber eben auch viele Frauen oder eben auch Frauen, die oder Menschen, die non-binary sind. Also eigentlich bekommt ja niemand die Botschaft von dein Körper ist in Ordnung. Und das heißt, ja, tatsächlich, also diese, und die Normen werden ja auch immer krasser, ja, oder also so, die Ideale werden auch immer krasser. Also inzwischen sind es so diese Marvel-Helden, die, wo dann irgendwelche Schauspieler 6 Monate lang ganz krasses Trainingsprogramm haben und das ist auf einmal dann, wird zur Norm, so einen Körper zu haben, der gar nicht erreichbar ist und auch generell nicht für jeden erreichbar ist. Also jedenfalls, was ich sagen will, ist, ich würde immer empfehlen, erstmal auf die Privilegien zu schauen und die Privilegien da, also es gibt Privilegien quasi, die damit einhergehen, dünn zu sein, oder thin privilege wäre der englische Begriff, sich also nochmal deutlich zu machen, weil das ist ja immer das Vertragte dabei, wenn ich davon nicht betroffen bin, sehe ich ganz vieles nicht, dann kann ich ganz viel an Ausgrenzung gar nicht erkennen, ich kann ganz viele Barrieren, mit denen bestimmte Menschen irgendwie konfrontiert sind, kann ich gar nicht erkennen, also sich da erstmal ja, zu sensibilisieren, da erstmal hinzuschauen. Da gibt es inzwischen auch wirklich ganz gute Quellen. Also wenn man einfach Thin Privilege, wenn man das googelt, findet man Sachen, auch deutschsprachige Sachen inzwischen, also da hinzuschauen. Und eben genau das, was du vorhin gesagt hast, erstmal so ein Gefühl dafür zu entwickeln, oh, wie krass, wie oft reden wir eigentlich darüber, auch in so harmlosen, vermeintlich harmlosen Situationen, ja, so Arbeits-Smalltalk-Situationen oder Essenssituationen, auch in der Familie oder mit Freunden, Freundinnen oder so, also wie oft ist eigentlich...
Darf ich dich da gerade nachfragen? Weil das sind ja so sehr alltägliche Geschichten. Und das würde ich gerne für mich auch so machen. Weil das eine, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, den Begriff einfach zu benutzen und nicht gleich sich zu schämen, dick, auch fett. Okay. Weil der Begriff wurde zu etwas gemacht, war nicht sozusagen so. Und das Zweite ist auch wirklich zu reflektieren und auch zu sagen, wenn etwas problematisiert wird, also das zum Problem machen. Ja. Aber wenn wir in so einer Alltagssituation sind, wie beim Mittagessen, wie bei Freunden und Familie und so weiter, und das Thema kommt so auf, wie es eigentlich sozusagen in der Regel aufkommt, was würdest du sagen, was würdest du dir wünschen, was würdest du sagen, das macht, wir sollten, ich überlege gerade, also weil richtig, es geht ja nicht um richtig machen, sondern aber zu sagen, das könnte helfen für die Menschen, die dann in dieser Gruppe sind.
Also generell, ich bin immer ein großer Fan davon, wenn Menschen was sagen, die davon nicht von der Diskriminierung betroffen sind, damit irgendwie nicht quasi, also wenn du zum Beispiel in einer Situation bist, wo dicke Menschen mit am Tisch sitzen, dass nicht die auch noch die Bürde haben, also zusätzlich zum Verletztwerden auch noch die Bürde haben, unbequem zu sein und das Thema anzusprechen. Also ich glaube, dieser Anspruch, also ich finde, das macht, also bei mir zumindest, mir macht das auch immer viel Druck, so richtig reagieren zu können in sozialen Situationen, die ja oft super schnell laufen, ja, oder die, wo wirklich in einem Nebensatz was gesagt wird, wo ganz krasse Sachen drinstecken. Ich glaube, der erste Schritt ist überhaupt erstmal so aus so Situationen rauszugehen, zu merken, oh, da hat jemand was Krasses gesagt, so. Also das überhaupt mal zu merken. Und das zweite, vielleicht wirklich einfach die Situation kurz stoppen und sowas wie, wow, ne, was ist hier gerade eigentlich passiert? Oder zu erzählen, dass du dich mit dem Thema beschäftigst und dir aufgefallen ist, das so. Also was ist ja auch nochmal möglich. Aber, und wie immer ist es so, wenn man es anspricht, ist man irgendwie, es macht jetzt nicht ganz viele Beliebtheitspunkte. Ist ja, kennst ja auch beim Thema Rassismus, ne? Also egal, oder bei diesen ganzen Themen, wenn man es anspricht, ist es halt irgendwie, es ist halt unangenehm, ne? So, du brichst ja auch dann da auch wieder eine Regel, weil wir haben ja vermeintlich auch eine Einigkeit gesellschaftlich, dass dicke Menschen doof sind oder oll oder hässlich oder dass wir die einfach nicht wollen. Und wenn man dann auf einmal sagt, Moment mal, dann ist es halt nicht so schön. Aber ich glaube einfach, überhaupt erstmal sehen können, dass da was passiert, das ist schon ein großer, das klingt so banal, aber es klingt so, es ist ein relativ großer Schritt. Und dann natürlich nicht da stehen bleiben beim Sehen und Beobachten, sondern eben auch reingehen und was sagen. Und notfalls kann man ja auch, also ich finde, wie gesagt, ich finde für mich selbst den Anspruch oft ganz schön hochgesetzt, gleich reagieren zu müssen. Ich finde es sowohl als Betroffene als auch jemand, die quasi Dinge beobachtet. Und ich finde, also auch, ich finde es oft hilfreich, dann mit einer Person hinterher ins Gespräch zu gehen, zu sagen, Mensch, mir ist aufgefallen, das. So, also das ist, ich finde das oft für mich einfacher, ist auch nicht total angenehm, aber ich finde es einfacher, als in dem Moment in der Runde schnell reagieren zu müssen oder den Anspruch an mich zu haben.
Ja, und also total, ich freue mich jetzt schon, am 1. Oktober kommt der dann irgendwie im Oktober, wie gesagt, viel mehr Aufmerksamkeit für mich, ja, aber auch vielleicht für andere, darauf zu steuern. Und findest du eigentlich, weil wenn wir schon auch auf Aufmerksamkeit, da reden wir viel im Social-Media-Bereich, im Internet-Bereich, das ist ja auch dazu, was zu Norm wird und was nicht. Also so eine Bewegung, ich sehe immer mehr auch, stimmt, du hast recht, dicke Frauen, also Frauen meistens, wenn ich jetzt überlege, selten Männer, auch schwarze Frauen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass sozusagen auch Menschen, die sich gegen Antirassismus, auch gegen sozusagen das, was du vorhin beschrieben hast, schwarze, dicke Frauen, ja, also sozusagen diese drei Dimensionen. Findest du diese Body Positivity, habe ich jetzt sozusagen als Schlagwort immer so verstanden, findest du diese Bewegung gut oder findest du die auch kritisch?
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also generell, genau, also Empfehlung ist auch immer so, auf Social Media Leuten zu folgen, die nicht unbedingt die eigene Perspektive oder die nochmal Dinge erleben oder Dinge über Dinge erzählen, die vielleicht nicht zum eigenen Erleben so dazugehören. Und ich finde gerade zum Beispiel Twitter und Instagram sind da super. Also Instagram natürlich auch nochmal wirklich Sehgewohnheiten zu verändern. Ja, also wirklich auch Leuten zu folgen, die Körper haben, die eben gesellschaftlich als nicht der Norm entsprechend eingeordnet werden oder die mit Ablehnung sonst irgendwie auf die mit Ablehnung reagiert wird. Also ich gerade Instagram ist da, finde ich, super. Da kann man sich, das kann man sich ja auch irgendwie kuratieren und Twitter natürlich auch. Das finde ich erstmal, sich Perspektiven reinholen, die vielleicht auch erstmal irritierend sind. Und das zweite, ja, diese Body Positivity ist, das ist tatsächlich nicht unkompliziert. Einerseits natürlich irgendwie dieses schön, dass vermeintlich das Thema so mehr im Mainstream ankommt. Andererseits, also es gibt in der, ich sag jetzt mal, Fat Acceptance Community oder Menschen, denen ich auf Twitter folge oder auf Instagram folge, da gibt's immer wieder auch Diskussionen dazu, weil nämlich, das ist ja ganz oft so, es entsteht eine Bewegung und am Ende wird diese Bewegung von bestimmten Menschen übernommen, vielleicht auch eher von privilegierten Menschen. Und unter dem Label Body Positivity sind inzwischen auch viele weiße Frauen zu finden, die eben, die da ganz viel Raum beanspruchen, der aber vielleicht auch nicht ihr Raum ist, ne? Und einerseits ist das irgendwie cool im Sinne von, klar, super, die fühlen sich empowered davon, ne? Weil auch die haben jeden Tag, also auch weiße, dünne Frauen haben jeden Tag mit Normen zu tun, mit Bewertung von Körpern. Auch die kriegen irgendwie Sprüche etc., machen da kränkende Erfahrungen etc. Also cool, wenn das für sie empowernd ist. Und gleichzeitig natürlich total schwierig, wenn dann eben vor allem dünne, weiße Frauen auf Instagram dieses Label für sich oder diese Bewegung für sich besetzen und dann einfach für andere Menschen auf einmal weniger Raum bleibt und vor allem, wenn sich gar nichts verändert. Also wenn die Normen am Ende gleich bleiben und die gleichen Menschen sichtbar bleiben und wieder andere Menschen unsichtbar gemacht werden, dann ändert es nichts. Also dann ist es nicht hilfreich. Und natürlich auch so dieses immer mal hinzugucken, wenn solche, ach, manchmal gibt es ja so Werbekampagnen, die als radikal quasi irgendwie bezeichnet werden. Das war vor diese, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, diese Dörf heißen die oder so, also diese Duschgel-Firma, also eben, wo auf einmal auch Frauen waren.
Ja, genau, stimmt. Ja.
Und sowas wird ja auch mit Body Positivity auch nochmal so verbunden und dann auch zu gucken, klar, es ist irgendwie hilfreich, aber am Ende auch, die wollen Produkte verkaufen, muss man sich auch mal klar machen, ne? So, die haben jetzt, denen geht's nicht um Menschenrechte, so. Und auch wieder zu gucken, auch wer ist da sichtbar? Zum Beispiel, wenn da schwarze Frauen sichtbar sind, das ist oft zum Beispiel sehr hellhäutige Frauen, ja, oder auch wieder, wenn da dicke Frauen zu sehen sind, sind es oft wieder Frauen, die auch eine bestimmte Körperform haben, nämlich dann irgendwie ne dünne Taille irgendwie, also die so dieses, wie sagt man, Sanduhr, ne? Das ist, glaube ich, im Deutschen der Begriff. Also die so ein, ich mache gerade, weil man es nicht sehen kann, ich mache gerade so eine Kurvenbewegung. Also sprich auch mal da zu gucken, wer ist da zu sehen, aber eben auch zu immer kritisch hinzuschauen, ob Bewegungen nicht weichgespült werden, weil am Ende auch durch Body Positivity ändert sich gerade gar nichts an dieser Norm, dass das ist mein Eindruck, an dieser Norm, dass eben also dick sein irgendwie schlecht ist und dass niemand dick sein will. Und auch diese weißen Influencerinnen, also die würden im Leben nicht dick sein wollen. Muss ja auch keiner dick sein wollen, aber es wäre cool, wenn man nicht deswegen diskriminiert werden würde.
Ja. Puh, wow. Total. Und ich meine, klar, keine Ahnung, also die Frage, die du jetzt nochmal gefragt hast, naja, wenn sich nichts ändert, was bringt das dann? Mhm. Also wenn man sozusagen kurz mal was gepostet hat, was geliked hat und gleich ein gutes Gefühl dabei hatte, dass man sagt, na siehste, ich finde das auch okay, ich bin gar nicht so schlimm, aber sich für diese Menschen nichts tatsächlich ändern, dann kann man sagen, ja, das ist schon mal ein Schritt, weil das gehört, ich meine, da merkt man wieder bei überhaupt diese ganzen Ismen, wie viel Zahnräder zusammen kommen, die Institutionen, Ideologien und so weiter, und wie wir miteinander auch umgehen. Und ich finde, das, was du auch nochmal geschrieben hattest, da ich lese es einfach vor, aus dieser schon oft genannten PowerPoint, die zu erinnern, jetzt gar nicht sehen, aber viel davon mitbekommen haben. Denn zwei Sätze nochmal wichtig, möchte ich wiederholen. Einmal, Menschen müssen sich Menschenrechte nicht verdienen, zum Beispiel durch Abnehmen oder dauernde Abnehmversuche. Ich finde das so wichtig. Also ich meine auch, das nochmal mit den Menschenrechten zusammenzubringen und zu sagen, eigentlich will man gesehen werden, akzeptiert werden, so wie man ist. Mhm. Und nicht, dass ich etwas tun muss. Ich meine, das ist ja unser aller innerster Wunsch, egal in welcher Situation. Das Zweite ist, eine bestimmte Körperform oder Gesundheit sind keine Grundvoraussetzung für eine menschenwürdige Behandlung. Mhm. Und, ich glaube, an dem Punkt sind viele, wo uns, glaube ich, noch nicht so deutlich ist, dass es tatsächlich Menschen, dass wir tatsächlich Menschen aufgrund bestimmter Merkmale Menschen, also nicht menschenwürdig behandeln. Mhm. Deswegen fand ich das nochmal sehr schön und sehr für mich nochmal begreiflich. Weil ansonsten hat es so, naja, okay, da hat man mal einen Joke gemacht. Also wie man oft das hat bei Diskriminierung, ne? Ja, ist doch nicht so gemeint und so Sachen. Ja, das macht aber was mit Menschen. Ja? Und das ist selber sozusagen bei deiner Herleitung mit den 20, 25 Jahren, seitdem ich das Thema beschäftigt, zu sagen, eigentlich sollte sich niemand damit beschäftigen. Weil eigentlich ist es total egal. Kann man aber bei den anderen Diskriminierungsformen auch sagen. Mhm. So, deswegen sagen wir, es ist ja eigentlich egal, welches Merkmal es ist. Kann man ausgleichen. Es geht eigentlich, der Effekt und der Mechanismus ist immer derselbe. Und deswegen ist es, finde ich, so wichtig für mich nochmal, wenn ich über Diversity, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass so breit ist und nicht gefüllt ist. Aber das ist für mich Diversity in der besten Version, weil wir jetzt wirklich in die Tiefe mal gehen und wir könnten noch viel weiter gehen. Und zu sagen, ja, und dann aber zu sehen, okay, das hat miteinander zu tun, mit Intersektionalität, also da gibt es Verbindungen. Aber wie wichtig ist es, dass wir sozusagen auch, dass ich sehe zum Beispiel in meinen Diskriminierungsmerkmalen, wie es anderen geht und da eine Solidarität im besten Falle auch schaffen. Das würde ich mir sehr wünschen. Und ich habe da noch einige Hausaufgaben zu tun. Zumindest war eines der Hausaufgaben schon lange aufgeschrieben, mit dir ins Gespräch zu kommen. Und ich hoffe und weiß gar nicht, wie gut die Qualität sein wird am Ende des Tages. Da bin ich jetzt am meisten überrascht über das Internet und dieses neue Tool. Wir werden sehen. Da werde ich gleich mal direkt reinhören. Aber ansonsten, meine Frage war ja am Anfang von wegen, ist das noch ein Thema, wo du reingehen willst, wo du mehr machen willst? Ich habe das Gefühl, du machst eh schon was. Also so im letzten, seit wir uns kennen, so 1,5 Jahren, verbinde ich das immer wieder mit diesem Thema, du bringst es auch rein und hast es jetzt wieder getan. Und das ist ja die Frage der Dosis, vielleicht gar nicht dieses Entweder-Oder, sondern hier passt es nicht, und darüber zu überlegen, wo passt es. Und wenn ich nicht meine anderen Sachen hätte, also keine Ahnung, wie die Familie oder wie Yoga oder heute Morgen bei Schwimmen, dann glaube ich, könnte ich das auch nicht machen. Also von daher glaube ich, geht es immer um die Dosierung. Und ich würde mir wünschen, dass sozusagen ein paar Dosierungen noch von dir in der Zukunft, weil ich es total wichtig finde. Und also dieses Thema kann über Menschen transportiert werden, wichtig gemacht werden und weiter. Und ich versuche da auch mich ein bisschen dran zu beteiligen. Ich versuche mich dran zu beteiligen und das zu unterstützen. Und vielleicht kommen wir in irgendeiner anderen Form. Ich meine, eine Welt der Vielfalt ist eins, wo wir sozusagen Arbeitsauftrag, ich aber auch sozusagen als Ehrenamtsvorstandsmitglied auch das so spüre. Und das war auch nochmal wichtig. Aber es gibt ja ganz andere. Also von daher, ich weiß nicht, ob das dir mehr Lust gemacht hat, dieses Gespräch darüber zu sprechen. Ich will es aber hoffen.
Ja, also ich habe auf jeden Fall, also das war jetzt auch tatsächlich nochmal ein guter Anlass, deine Anfrage mit dem Podcast, weil ich gerade gemerkt, also ich habe ja schon länger vor, dieses Wissen auch mal zu systematisieren, irgendwie auch mal in Form zu bringen und eben dieses Thema Workshop aufsetzen, das ist natürlich auch gerade nochmal da. Ja, also von daher ist es nochmal ein guter Anlass und dann grundsätzlich natürlich, ne, wenn du mal merkst, dass du quasi, dass es irgendwo total cool wäre, jemanden wie mich einzuladen, sag Bescheid, so. Das heißt, auch da nochmal zu gucken, ich glaube, da müssen auch Leute wie du und ich, die in diesem Diversity-Bereich tätig sind, auch nochmal schauen, was für Räume wir vielleicht auch aufmachen für dieses Thema.
Ne? Ja, das ist wahr.
Und ich finde, also wie gesagt, mein Anspruch ist nicht, in jeder Situation immer total richtig handeln zu können, nur weil man auf einmal weiß, dass es bestimmte Betroffenheiten gibt, sondern da auch, also wir leben umgeben von Vorurteilen, wir haben die alle irgendwie internalisiert und das ist ein lebenslanger Prozess, da sich damit reflektiert umzugehen und bestimmte Ausgrenzungen nicht zu reproduzieren, aber auch irgendwie nett zu sich zu sein. Ich habe noch ein abschließendes zum Thema Sprache, was mir noch wichtig ist, für die vorhin vielleicht auch nochmal das mit dick, fett und so gehört haben. Also was mir wichtig ist, also ja, ich würde mir wünschen, dass diese Begriffe dick, fett, dass die so entstigmatisiert werden, dass das nicht mehr Schimpfwörter sind, dass das einfach beschreibende Begriffe werden und trotzdem wünsche ich mir, dass also dass gerade dünne Menschen damit sensibel umgehen. Also für ganz viele, also auch dicke Menschen, wir wachsen alle in einer Gesellschaft um, die eben extrem diskriminierend ist in dem Bereich und auch in anderen Bereichen. Das heißt, für viele dicke Menschen ist dick, fett sind ganz schlimme Begriffe und natürlich auch Beleidigungen. Das heißt, auch da wirklich nochmal zu schauen und auch wieder zu schauen, was als jemand, der nicht betroffen ist, der die nicht betroffen ist, auch nochmal zu gucken, wo überschreite ich vielleicht aber auch gleich eine Grenze, wenn ich mit den Begriffen jetzt einfach nur so umgehe? Und an wem gegenüber rede ich davon, etc.? Und wann ist das, ne, ein Begriff? Und eben auch dann auch notfalls zu akzeptieren, wenn dicke Menschen sagen, ah, ich möchte aber nicht dickfett genannt werden, sondern ich für mich bevorzuge den und den Begriff, weil damit fühle ich mich wohler. Also wie bei allen Sachen immer das Plädoyer, die Leute zu fragen, was ihre Begriffe für sich selbst sind.
Total, also total gut und wichtig, dass du mal gesagt hast, weil natürlich können wir sagen, aber die IRA hat uns das so gesagt, dass wir das jetzt so benutzen können. Deswegen muss das stimmen. Genau. Die ist ja Expertin, ich verstehe das jetzt gar nicht. Da fängt schon das nächste Problem an, deswegen gut, dass du es nochmal reingeschoben hast. Genau, sehr gut. Sehr schön, wunderbar. Danke, danke, danke.
Ja,
wenn wir jetzt gleich auflegen, also jetzt sozusagen die Aufnahme aufnehmen, dann reden wir gleich direkt darüber nach, wie wir das jetzt bei einer Wettbewerb machen. Aber an der Stelle vielen Dank, Ira, und ich freue mich jetzt, das dann zu bearbeiten, nochmal hören, streuen, auch Reaktionen, morgen oder wann auch immer direkt mal in der Familie, in Freunden und wo auch immer bei der Arbeit mal anzusprechen und meinen neuen Impulse auch mitzutragen. Das fühlt sich irgendwie diesmal anders an als bei den anderen. Vielleicht, weil die anderen so schon bekannt sind, also wenn wir über soziale Herkunft sprechen, dann muss ich das in der Gewerkschaft nicht großartig lass uns mal da sensibilisieren. Oder beim Thema Rassismus, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit und so weiter. Aber das Thema ist, glaube ich, hat nochmal eine andere. Und davon gibt es wahrscheinlich noch mehr Themen, die ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm, wie man hier und da mal gehört hat. Das lässt sich ja nicht, es ist ja nicht so, dass wir nur jetzt einmal das erweitert haben, das AGG, wenn das mal so, und das würde ich mir sehr wünschen, kommt, dass es damit getan wäre. Sondern dass es auch andere Dimensionen und andere Menschen gibt, die sagen, hier, ich werde jeden Tag hier an meiner Menschenwürde angegriffen. Und deswegen müssen wir da was verändern. Also von daher fühlt sich das nochmal anders an. Und es ist etwas, was sehr alltäglich ist. Das ist nicht, also so, wahrscheinlich die anderen, aber auch, und das ist jetzt, keine Ahnung, nochmal Social Media oder so, dann sehe ich es sehr, sehr präsent. Und ich hoffe mir, und ich gehe davon aus, dass ich jetzt nochmal anders drauf schauen werde. Und das ist ja auch schon mal was.
Ja.
Nein. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank dir fürs Einladen und fürs Raum schaffen für das Thema. Und ja, spannende Gespräche dir in nächster Zeit und dickes Fell dafür.
Willkommen zurück aus dem Gespräch mit Ira. Ich habe mich während und nach dem Gespräch so bestätigt gefühlt, das Thema zu wählen. Und bin so froh, mich mit jemand dazu ausgetauscht zu haben, die das Thema wissenschaftlich und persönlich durchdrungen hat. Wie war es für dich, dich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ira zuzuhören. Ist es nicht erstaunlich, wie omnipräsent Gewichtsdiskriminierung in unserem Alltag eine Rolle spielt? Wie selbstverständlich es unsere Gesprächskultur, unsere Sehgewohnheiten und Maßstäbe dominiert? Es fängt schon an bei Begriffen wie dick oder fett, die sich als Beleidigung anfühlen, was zugleich so viel über uns aussagt. Ich habe so viel gelernt und mir vor allem eins vorgenommen, zu problematisieren. Denn ich glaube, das größte Problem besteht darin, dass Gewichtsdiskriminierung nicht als solches wahrgenommen wird. Und Ira hat ja gut beschrieben, weshalb das so ist. Lass uns also gemeinsam an unserer Sprache arbeiten und selbstkritisch überprüfen, Normen hinterfragen, öffentlich Diskriminierung ansprechen und dicken Menschen nicht das Gefühl zu geben, dass sie falsch sind oder nicht dazu zu gehören. Oder um es mit Iras Worten zu sagen, jeder Körper ist ein guter Körper. Menschen müssen sich ihre Menschenrechte nicht durch Abnehmen verdienen. Das war sie also. Die erste Folge im zweiten Jahr. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und bedanke mich für deine Zeit und dein Ohr. Peace, Love and Harmony. Dein Futsal.